Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen bei der Folge 621 des Audiocasts zu CC2TV. Ich freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Mich kriegst, weil ich mit wer dabei ist, aber ich freue mich trotzdem. Und naja, doch, manchmal schon. Es gibt ja eine ganze Menge, die sich immer melden und Stellung nehmen, irgendeine eigene Meinung versuchen zu erklären. Und es gibt so ganz, ganz viele Kontakte eigentlich, die sich nach jeder dieser Folgen ergeben. Und meist lerne ich etwas daraus. Ja, aus der letzten Folge, ja, könnte man vielleicht auch etwas lernen. Da sollten wir gleich mal einen ganz kurzen Rückblick drauf machen, bevor wir weiter in die gleiche Richtung ein Thema besprechen, wo es um Gesundheitsdaten in unserem System geht. Aber zuerst kommt der Jingle und dann fangen wir an. Da hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, was unser Gesundheitsminister Spahn für kranke Ideen hat bezüglich des Zugriffs auf sehr private Daten aus Arztpraxen, die natürlich anonymisiert werden sollen. Nur hier reicht offensichtlich der IT-Verstand des Ministers und aller seiner Leute, die mit da zu tun haben, nicht aus, um zu verstehen, dass man auch anonymisierte oder pseudo-anonymisierte Daten wieder irgendeinem Individuum zuordnen kann. Okay, vielleicht wächst das ja im Laufe der Zeit noch in der Regierung, dieses Wissen und Bewusstsein. Aber es ist, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger heimlich so durchgedrückt worden. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, noch nicht ganz. Es ist ja noch kein Gesetz. Aber das war ja nur so ein kleiner Rückblick. Es geht ja noch um weitere Dinge. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das mitbekommen haben, aber bis Ende Juni dieses Jahres sind eigentlich alle Arztpraxen verpflichtet gewesen, sich an das Gesundheitsdatennetzwerk anzuschließen. Diese Arztpraxen, wenn sie sich nicht daran anschließen, dann drohen ihnen Honorarkürzungen und auch Bußgelder sind vorgesehen. So, jetzt muss man überlegen, die Gematik, das ist diese Gesellschaft, die zuständig ist dafür, die gehört auch dem Bund, jedenfalls mehrheitlich. Die hat vertrauliche Papiere, die irgendwo veröffentlicht worden sind, weil sie vertraulich waren wahrscheinlich. Und die sagen ganz klar aus, dass mehr als 90% aller Arztpraxen, die hätten angeschlossen sein müssen, Sicherheitslücken haben oder noch nicht angeschlossen sind. Sicherheitslücken, das ist die Frage, wie oder was geht nun? Ja, muss man mal darüber reden. Die haben eine etwas merkwürdige Sprache. Die benutzen parallel oder seriell nicht wie Computer. Techniker bezüglich der Schnittstelle, sondern bei denen heißt parallel einfach, naja, direkt angeknotet an ein Netzwerk und seriell heißt, dass man über ein Zugangsgerät, mit dem auch eine gewisse Schutzfunktion einhergeht, angeschlossen sein kann. Also, die sind parallel angeschlossen. Der große Teil oder über 50% parallel angeschlossen heißt, die gesamte IT-Infrastruktur Sicherung liegt in der Verantwortung der Ärzte. Die müssen Firewall und Virenscanner und so weiter, was ja eigentlich selbstverständlich wäre, in ihrem System, in ihrer Anlage haben. Und die haben ja meist auch ein kleines Netzwerk und da gehört es dazu. Aber das ist wohl in vielen Fällen nicht der Fall. Und jetzt sind mittlerweile schon die ersten Hackerangriffe passiert. Das heißt, Hacker haben sich in sogenannt parallel angeschlossene Arztpraxen, die nicht ausreichend gesichert waren, hineingehackt und haben Daten kopiert. Und offensichtlich ist noch nichts Großartiges passiert. Aber auf jeden Fall ist hier ein Potenzial, dass man wirklich Millionen und Abermillionen Patientendaten mit relativ einfachen Maßnahmen ausspähen kann. Und Es gibt wohl eine ganze Reihe Ärzte, bei denen das passiert ist, die sich aber wiederum nicht trauen, das anzuzeigen, weder ihren Patienten, obwohl sie dazu verpflichtet werden, zu sagen, du lieber Patient, tut mir leid, aber alle deine Daten mit allen Wehwehchen und unseren ganzen Gesprächen, die hat irgendjemand abgegriffen, die kursieren also jetzt irgendwo durch die Gegend herum. Genauso hätten sie das aber auch anzeigen müssen, weil es ja von strafrechtlichen Belangen ist. Die 170.000 Praxen in Deutschland, Arztpraxen, die hätten angeschlossen sein müssen, haben also zum größten Teil keine ausreichende Sicherung der Daten. Und das ist eigentlich der Skandal. Es sind einige dabei, die nach wie vor sich nicht angeschlossen haben, weil das müssen sie ja auf eigene Kosten machen. Sie müssen ja im Grunde genommen mit in dieses Netzwerk hinein. Dazu brauchen sie Dienstleister. Diese Dienstleister müssen natürlich zertifiziert sein. Die müssen natürlich auch für die Sicherheit sorgen. Die müssen auch dem Arzt sagen, du pass auf, Junge, so und so. Die müssen dem Arzt auch, nachdem er angeschlossen wurde an dieses Netz, wo auch Apotheken und Krankenhäuser und sowas mit drin hängen, müssen sie ihm sagen, wie er angeschlossen ist und wie er seine eigene Datensicherheit zu überwachen und herzustellen hat. Also, da gibt es also sehr, sehr viele und sehr, sehr große Lücken. Diese elektronische Patientenakte, die hier im Grunde genommen auf den Weg gebracht werden soll, auf die auch dann Herr Spahn natürlich zugreifen lassen will, die ist jetzt bei einer ganzen Reihe Arztpraxen ungeschützt. Gut, da kann natürlich nicht jeder darauf zugreifen, aber mit entsprechenden Werkzeugen, Erfahrungen, Know-how und einer gewissen kriminellen Energie ist das keine große Hürde. Die Gematik hat ja im Prinzip ganz klare Vorgaben gemacht, wie der Anschluss zu erfolgen hat an dieses Netzwerk von den Arztpraxen und wie diese IT-Dienstleister vorgehen müssen. Ist wohl nicht so viel passiert. Etwas merkwürdig scheint mir, dass auch von Seiten der Gematik, die ja eigentlich als Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte gegründet worden ist, mit ihren Aufgaben umgeht. Sie ist verpflichtet, zu überwachen, dass diese Anschlüsse auch datenkonform und sicherheitskonform gestaltet werden. Da passiert wohl gar nichts. Das heißt, sie kommt ihrer Aufgabe da nicht so nach, wie es eigentlich gedacht war. Gut, wenn wir sehen, was aus der Gesundheitskarte geworden ist, da kann man sich vorstellen, dass hier offensichtlich nicht die Leistungsfähigkeit zutage tritt bei der Gematik, die sich der Gesetzgeber ursprünglich mal gedacht hatte. So, diese Sicherheitslücken, die ja hier im System immanent sind, wenn eine solche Arztpraxis parallel an das Netzwerk angeschlossen wird und nicht seriell. Davor wird seit Jahren gewarnt von IT-Spezialisten, aber dennoch, es hat absolut nichts genützt bis heute. Die Anschlussmethoden, also einmal über diesen Connector zur seriellen Anschluss an das Netzwerk, der diesen gewissen Schutz von vornherein in sich trägt, das wird also nicht forciert. Es wird beides, sowohl der ungeschützte Anschluss wie auch der ein bisschen geschützte Anschluss, weiter parallel von den IT-Dienstleistern für diese Arztpraxen, die und Apotheken und Kliniken, die angeschlossen werden müssen, installiert. Also, es ist die große Frage, wenn das Fraunhofer-Institut schon sagt, dass 2/3 der getesteten Arztpraxen unsicher sind. Und zwar war das das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, das FIT. Da schüttelt es mich so ein bisschen. Wie kann denn das sein, dass hier bei einer Überprüfung herauskommen kann, dass 2/3 in einem, wie Professor Harald Matthies sagt, beklagenswerten Zustand sein. Und dass diese Praxen so in dem Zustand gar nicht an das Netzwerk hätten angeschlossen werden dürften. Gut, wir haben darüber gesprochen. Sie sollten es wissen, aber ich kann keinen Rat geben. Ich weiß selbst nicht, was soll ich das nächste Mal beim Arzt machen? Soll ich meinen Arzt fragen, wie bist du angeschlossen? In der Regel gehe ich davon aus, der weiß das gar nicht. Soll ich fragen oder muss er mir ein Zertifikat vorlegen, dass sein Netzwerk sicher ist, dass er eine Firewall hat, dass die laufend überwacht und kontrolliert wird, dass er Virenschutz hat, der laufend abgedatet wird? Ich habe da gar kein Recht dazu. Und der fasst sich irgendwo an die Stirn und sagt, hör mal, tickst du noch sauber? Das weiß ich nicht. Und wenn, dann sage ich dir es nicht. Also hier sind riesige Lücken. Gut, mit dem neuen Gesetz vom Herrn Spahn soll Mitte des nächsten Jahres nachgebessert werden, dass hier eine größere Sicherheit erzwungen werden soll für den, der sich zwingen lässt und nicht lieber Strafe zahlt oder so, zu einer Verordnung des Anschlusses an das Datennetz, die dieses Jahr im Sommer in Kraft getreten ist. Hier sieht man wieder, dass die Sache mit dem Handwerk, Handwerk hat goldenen Boden, aber wahrscheinlich nur bei Metzgern und bei Schreinern, nicht in der Politik. Da läuft die Sache von hinten nach vorn. Da macht man erstmal irgendwelche Verordnungen, dann zwingt man erstmal Medizinmänner und Frauen, sich an ein Netzwerk anzuschließen und will ihnen dann ein Jahr später vorschreiben, wie sicher sie das zu machen haben. Es ist eine einzige Katastrophe. Das Ministerium oder das Bundesgesundheitsministerium erklärt sich aber auch nicht zuständig für die Sicherheit. Die sagen ganz klar, also die Telematik-Infrastruktur, das ist nicht ihr Bereich, in dem sie etwas zu tun, zu sagen hätten, sondern das sind lediglich die Dienstleister. Und die Gesellschaft Gematik, ja, die zieht auch die Füße ein und sagt, sie haben zwar laut Gesetz die Aufgabe, diese Telematik-Infrastruktur-Anbindung zu überwachen, aber mehr auch nicht. Nur, dass angebunden ist. Nicht, dass es sicher angebunden ist. Niemanden auf die Finger hauen. Nicht vorschreiben, wie ein solches Netzwerk in irgendeiner Praxis oder einem Krankenhaus auszusehen hat. Man lässt alle in der Luft hängen, macht etwas, ja, und wenn dann die Daten sehr einfach abzugreifen sind, ist die Frage, brauchen wir denn dann noch den Herrn Spahn, dass er auf unsere Daten zugreift, oder kann er die nicht besser ausgewertet dann irgendwo bei Google oder bei russischen Hackern greifen, abgreifen, kaufen? Vielleicht können Sie sich daran erinnern, ich habe vor einem guten Jahr über diesen Unfall mit dem selbstfahrenden Fahrzeug von Uber, das war ein umgerüstetes Fahrzeug, bei dem die serienmäßigen Sicherheitsfunktionen, Notbremsassistent, sowas außer Betrieb gesetzt wurden. Und dann kam dieser Google-Krempel da rein. Uber hat dann dieses selbstfahrende Auto und einige andere getestet. Und da saß dann ein Sicherheitsfahrer drin. In diesem Fall war es wohl eine Frau. Und damit haben sie versucht, Erfahrungen zu sammeln. Dieser Versuch hat einer anderen Frau das Leben gekostet. Nur mal so, vielleicht fällt Ihnen ein, dass ich schon mal länger darüber gesprochen habe. Jetzt gibt es von der NTSB, das ist diese US-Behörde für Transportsicherheit, die Auswertung, was damals passiert ist und wie sich die ganze Sache sachlich klar darstellt. Man könnte das mal ein bisschen aufdröseln, minutiös. Also ich habe das hier mal versucht zu übersetzen. In diesem Bericht steht also, dass dieser Volvo, der ist mit 70 Kilometer pro Stunde die Straße entlang gefahren. Es waren schlechte Sichtverhältnisse und eine Frau, die Plastiktüten an ihrem Fahrrad an der Seite am Lenker rangehangen hatte und hinten, glaube ich, auch, schob ihr Fahrrad über eine mehrspurige Straße. 5,6 Sekunden vor diesem Unfall wurde sie von den Sensoren der selbstfahrenden Steuerung erfasst, aber es wurde nicht erkannt, dass es sich um einen Menschen handelt, der ein Fahrrad über die Straße geschoben hat. Und noch viel weniger wurde erkannt, dass die Bewegung letztendlich dazu führt, dass beide zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sein würden. Sondern diese KI hat dieses Hindernis als Vehikel eingestuft, welches sich nicht bewegt, welches also stationär ist. So, jetzt wird natürlich nicht nur einmal geguckt und dann nicht mehr, sondern die Elektronik muss natürlich laufend gucken, was tut sich ringsherum um das Fahrzeug. Innerhalb der nächsten Sekunde wurde jetzt mehrfach diese Frau mit ihrem Fahrrad umgeändert als Objekt. Einmal war es ein unbekanntes Objekt, einmal war es ein normales stehendes Fahrzeug, welches registriert wurde, und einmal auch ein Fahrrad. Jetzt gab es folgendes Problem. Jedes Mal, wenn die Elektronik gesagt hat, ist ein anderes Objekt, wurden alle vorherigen Daten, alles was erkannt wurde, Position, Bewegung, ähnliches, gelöscht, weil man hat ja was Neues erkannt. Und die Bewegung in die Fahrtrichtung, genau in die Spur des Fahrzeuges, die ist auch gar nicht erkannt worden, gar nicht berechnet worden. 1,5 Sekunden vor dem Zusammenstoß fuhr der Volvo immer noch mit unverminderter Geschwindigkeit. Und diese 1,5 Sekunden, da wurde dann ein unbekanntes Objekt erfasst, welches sich teilweise in die Spur des Fahrzeuges, des Volvo, hineinbewegt, was auch nicht richtig war. So, und dann wurde ein Ausweichmanöver berechnet und genau 1,2 Sekunden vor dem Zusammenstoß hat das System dann erkannt, dass sich das Fahrrad vollständig in der Spur des Volvo befinden würde, wenn sie an den Ort kommen. Damit war ein Ausweichmanöver nicht mehr möglich. Warum, verstehe ich nicht. Das habe ich so interpretiert, was da geschrieben wurde. Ich glaube auch, es ist richtig. Jetzt gab es allerdings ein weiteres Problem mit der Software. Das System hatte also eine gefährliche Situation erkannt, hat erkannt, dass hier ein Zusammenstoß bevorsteht, 1,2 Sekunden bevor der Zusammenstoß passieren würde. Und dann hat es für eine Sekunde nichts mehr getan, weil das war so programmiert, damit der im Auto sitzende Sicherheitsfahrer Zeit hat, einzugreifen und zu reagieren. Aber es war auch kein Alarm vorgesehen, sondern die Software hat einfach gesagt, so, jetzt warten wir mal. Da sitzt ja nun jemand da drin, vielleicht macht er was oder vielleicht macht er nichts. Ich warte jetzt eine Sekunde. So, jetzt ist eine Sekunde vergangen. Es hat sich ja herausgestellt, dass diese Sicherheitsfahrerin auf ihrem Mobiltelefon gedattelt hat und gar nicht auf die Fahrbahn geguckt hat, sondern nach unten geguckt hat. Die hat das also gar nicht mitbekommen. Irgendwann hat sie dann wohl etwas mitbekommen und das war dann 0,2 Sekunden vor dem Zusammenstoß. Das war auch der Zeitpunkt, an dem diese einsekündige Softwarepause zu Ende war. Und dadurch, dass die Fahrerin jetzt gemerkt hat, Mensch, da ist was auf der Fahrbahn vor mir, hat sie das Lenkrad angefasst. Und dieses Anfassen des Lenkrads wiederum hat die Elektronik registriert und hat gesagt, aha, Mensch macht was, ich brauche nichts mehr zu tun. Und deswegen wurde keine Notbremsung eingeleitet. normalerweise ist die Software so ausgerichtet, dass sie eine Vollbremsung machen sollte, wenn eine solche Kollision direkt folgen würde. Aber das wurde hier nicht gemacht, weil Fahrerin hatte Lenkrad angefasst. Aber bevor jetzt diese Menschen die Situation vollständig erfasst, umgesetzt hatte, ist es schon zu dem Zusammenstoß gekommen. Und erst 0,7 Sekunden nach diesem Unfall hat dann die Fahrerin das Fahrzeug gebremst. Also man muss sich das mal überlegen, was hier für Sachen zusammengekommen sind. Also menschliches Versagen, ganz klar. Aber die Elektronik hätte den Unfall vermeiden können, ist aber so programmiert, dass er erstmal wartet, Mensch, machst du was oder nicht? Dann war es zu spät zum Ausweichen und eine Vollbremsung zu machen. Und da aber dann Mensch eingegriffen hat, hat sie gesagt, aha, Mensch tut ja was, ich zieh nun die Füße zurück, mach gar nichts mehr. Ja, und Mensch hat auch nichts gemacht, er ist viel zu spät. Eine solche, Verkettung von Mängeln in der Software und Mängeln in der verantwortlichen Wahrnehmung der Sicherheitsfahrerin hat einem anderen Menschen das Leben gekostet. Natürlich hätte die Frau diese mehrspurige Fahrbahn an der Stelle gar nicht überqueren dürfen. Aber das ist ja nun kein Grund dafür, dass Fahrzeug und Mensch nicht alles tun, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Also die Software ist natürlich längst überarbeitet. Die ganzen jetzt eben beschriebenen Macken und Lücken sind entfernt. So etwas könnte mit der heutigen Softwareversion nicht mehr passieren, wie wohl auch die Staatsanwaltschaft festgestellt hat. Man hat eine Simulation gemacht mit der neuen Software, indem man alles wirklich so vorgegeben hat an Daten im Rechnen, wie es in der Realität passiert ist. Und da hat man festgestellt, also die neue Version hätte diese Frau mit dem Fahrrad 4,5 Sekunden vor der Kollision korrekt erkannt und sofort eine kontrollierte Bremsung eingeleitet. Es hätte ja noch nicht mal eine Notbremsung sein müssen. Und das heißt, heute würde sowas nicht mehr passieren. Leider musste erst ein Mensch sterben, bis diese Erfahrungen in die Software eingebracht werden. Aber heute gibt es diese öffentlichen Testfahrten ja auch nicht mehr. Uber hat sie pausiert, aber dann wieder aufgenommen, aber nur auf einem begrenzten Abschnitt auf den Straßen. Und die Geschwindigkeit darf nur noch etwa 40 Kilometer pro Stunde betragen und nicht mehr wie vorher. Da gab es, glaube ich, gar keine Grenzen. Also gibt nur noch eins hinzuzufügen. Nach diesem NTSB-Bericht kann man sagen, dass zwischen September 2016 und März 2018, das war das Datum dieses tödlichen Unfalls, insgesamt 37 Unfälle unter Beteiligung eines autonom fahrenden Roboterautos von Uber gegeben hat. Wie viel insgesamt, weiß man nicht. Ja, was soll man sagen? Es ist eine schreckliche Sache, dass ein Mensch zu Tode gekommen ist. Es ist auf der anderen Seite so, dass wir automatisch fahrenden Autos auf jeden Fall in Zukunft immer und überall begegnen werden. Und die Erfahrungen, die man aus diesem Unfall gezogen hat, könnten viele, viele andere Leben retten, helfen. Wir kennen ja die Diskussion um autonome Autos. Wir wissen, dass wir ver-5G't werden. Das heißt, dass unsere Automobile jederzeit mit einer ganz geringen Latenz miteinander und mit Zentralen und wem weiß ich auch immer kommunizieren können, sollen und müssen. Und wir wissen nicht, was passiert, wenn das Netz irgendwie mal gestört ist. Aber es gibt einen anderen Weg. Am MIT haben Forscher ein Projekt jetzt mal ein bisschen rausgelassen, mit dem sich künftig autonom fahrende Autos mit GPS und einer Kamera selbst durch Verkehr und unbekannte Gebiete arbeiten können. Man hat einfach versucht zu analysieren, wie macht denn das eigentlich ein Mensch? Also wie macht es eine Intelligenz? Und dann hat man daraus entwickelt Algorithmen, damit auch eine KI in der Lage ist, aufgrund von Straßenkarten, normalen Straßenkarten, natürlich digital, und GPS ein Fahrzeug ähnlich zu führen, wie ein Mensch das tun würde. So, das heißt also eine lernfähige KI. Man muss also nicht mehr vorher das genaue Gelände, möglichst zentimetergenau, in irgendwelchen riesen Datensätzen speichern, sondern es reicht, dass man ein Kartenmaterial im Fahrzeug hat, welches noch nicht mal hundertprozentig richtig sein muss, und damit funktioniert es. Menschen haben nach Ansicht der Forscher dank ihrer Intelligenz einen großen Vorteil, dass sie sich im Straßenverkehr, im öffentlichen Raum orientieren können, allein mit ihren Sinneseindrücken und mit ihrer Erfahrung. Ein autonomes Auto, ja, das kann das so nicht. Das muss ja laufend erstmal seine Umgebung analysieren und die daraus gewonnenen Daten speichern und ein digitales Modell, digitales Bild der Umgebung aufbauen. Mit dieser neuen Software des MIT kann aber jetzt das Verhalten, das Orientierungsverhalten von Menschen sehr gut nachgemacht werden. Zuerst wird die Software angelernt. Dazu steuert ein Mensch ein solches autonomes Fahrzeug, das befindet sich passiv im Lernmodus, durch ein paar Straßen irgendwo hin. Die Software lernt selbstständig dabei zwischen dem, was sie normal tun würde, und dem, was der menschliche Fahrer tut, den Unterschied und leitet daraus Regeln ab. Damit wird sie also künftig versuchen, mit diesen abgeleiteten Regeln und dem, was sie selbst getan hätte, das zu tun, was ein Mensch tun würde. Ein bisschen kompliziert, oder? Ja, also die Software lernt, wie ein Mensch sich verhält. So, und versucht sich dann so zu verhalten, wie ein menschlicher Fahrer das auch tun würde. Ja, und danach geht es. Also, man hat nach diesen Trainingsfahrten dann das Fahrzeug nicht die Trainingsstrecke, sondern eine andere, dem Fahrzeug unbekannte Strecke fahren lassen. Eine Strecke, die durch kleine Straßen, enge Straßen, also Schnellstraßen und auch durch Landstraßen mit unterschiedlichen Vegetationen und sogar durch Wald fahren lassen. Die Software hat alle diese Probleme wirklich bravourös gelöst. Es gibt ein Video dazu, da muss man sagen, wenn das nicht gefaked ist, dann sollte das wirklich grandios sein, was bei diesen Forschungsprojekt herausgekommen ist. Nur mal so, es gibt Daten dazu, wie das aussieht mit den Karten, die diese Software ja benötigt. Normale Straßenkarten. Ja. Die digitalen Karten, die für die momentan selbstfahrenden Autos notwendig sind, da braucht allein die Karte für San Francisco 4 Terabyte an Daten. Mit dieser neuen Software vom MIT braucht man nicht 4 Terabyte für San Francisco, sondern 40 Gigabyte für die ganze Welt. Hier kann man sehen, dass man wirklich einfache, wie gedruckte Karten, nur digitalisiert, für Menschen benutzen kann, ohne großartige Geschichte. Auch Hindernisse, die dann irgendwo sind, oder wenn eine Straße zugemauert wurde, oder sonst irgendetwas, auch die machen keine Hindernisse, dann biegt eben, wenn irgendeine Richtung gefahren werden soll, das Fahrzeug an der nächsten Möglichkeit ab. Wenn vorher die Möglichkeit nicht mehr da ist, eine Fehler in der Karte ist oder sich in der Realität etwas zur Karte geändert hat. Man spricht hier von einem End-to-End-Prinzip, bei dem diese vom Fahrzeug aufgenommenen Daten direkt in das Fahrverhalten übertragen werden. Bisher hat man das anders gemacht oder ja bei den heutigen Modellen der selbstfahrenden Autos, dass man von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt erstmal alles berechnet hat und dann losgefahren ist. Hier macht man es, man könnte sagen, ad hoc. Diese Fahrzeug oder diese Software erkennt selbstverständlich auch Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und muss auf der Karte nicht sehen, dass irgendwo jetzt eine Kreuzung kommt, sondern erkennt zum Beispiel auch an Fahrbahnmarkierungen und solchen Sachen, dass jetzt eine Kreuzung kommt, dass jetzt ein Kreisverkehr vor uns ist und so weiter. Es scheint, dass es doch einen anderen Weg gibt, dass wir nicht unser Fahrzeug kontinuierlich irgendwie an der langen Strippe führen müssen, dass alle möglichen Daten laufen beim Hersteller, eventuell auch beim Versicherer und nicht auszuschließen auch bei staatlichen Überwachungsbehörden verfügbar sind, übertragen werden, sondern dass es auch selbstständig fahrende Autos geben kann, die autark sind, so wie wir als Mensch. Vielleicht kann man dann auch von künstlicher Intelligenz, zumindest in diesem Teilbereich sprechen, aber nicht von diesen Büchsen, die wir heute haben, die wirklich nur Marionetten sind, wo wir nicht wissen, von wo aus die Fäden gezogen werden. Bei Displays tut sich in den letzten Jahren immer mal wieder eigentlich etwas Überraschendes, Neues. Ich meine, wir kennen das mit den Mobiltelefonen, mit Klapptelefonen, da gibt es Probleme, entweder die Schutzschicht da drauf oder die Dinger brechen oder was weiß ich. Die sind also noch nicht so weit, dass ich sie wirklich, ernsthaft in Betracht ziehe, wenn ich mir ein neues Telefon kaufen wollte. Aber es kommen immer mehr Anwendungen auf den Markt und selbst Nokia bringt jetzt so etwas auf den Markt. Aber es geht mir eigentlich um etwas anderes. Unsere großen alten Röhrenfernsehgeräte sind ja zum Glück ausgestorben. LC-Displays, wie auch immer. Plasma war ja auch nur eine Übergangszeit, diese schweren Heizöfen, die wir da hatten. Und LC und LED und OLED und so weiter, all das, das kennen wir, das haben wir. Die werden immer heller, immer besser, mal werden sie krumm gemacht, mal werden sie andersrum gebogen, dann wird, was weiß ich nicht alles. Aber es sind große Dinge, die irgendwo an irgendeiner Wand hängen müssen oder irgendwo stehen müssen. Und jetzt habe ich gesehen, bei den Informationen, die es zu der Inter-BEE 2019 gab, das ist eine japanische Messe, die ist vergangene Woche, ich glaube 13. November oder sowas war das, gelaufen. Da hat Sharp etwas Neues vorgestellt, und zwar ein aufrollbares OLED-Display. Dieses Teil, Größe von 30 Zoll sind etwa 75, 76 Zentimeter in der Diagonale. Und das soll nach den Angaben und nach den Bildern tatsächlich in der Lage sein, ein vollwertiges Fernsehbild darzustellen. 30 Zoll organische Pixel wiegt dieses Dingen 100 Gramm. Und es hat eine Dicke von 0,5 Millimeter. So, und das kann ich dann eben aufrollen. Der Biegeradius von 4 Zentimeter, das heißt, ich muss also einen Kern von 4 Zentimeter haben und da kann ich das Ding dann drüber aufrollen. 0,5 Millimeter Dicke ist also Wahnsinn. Das ist eine Kiste, so, es gibt ja so Projektorleinwände, die auch in so einer Kiste sind und dann geht Deckel auf und wird der rausgeschoben. So ungefähr in dieser Art, nur eben viel filigraner. Und ich habe noch keine Daten gefunden. Es gibt eben nur ein paar Bilder, ein paar Pressebilder, also Leuchtstärke, sowas ist nicht bekannt. Aber was bekannt ist, dass man mit diesem OLED 3840 mal 2160 Bildpunkte bei 60 Hertz Bildwechselfrequenz darstellen kann. Und das ist ja eigentlich schon eine Nummer. Also ein 4K-Display zum Aufrollen, welches als Display 100 Gramm wiegt. Gut, die Kiste wiegt natürlich auch noch etwas, aber da kann man sehen, wo es hingeht. 4 Zentimeter Biegeradius, das heißt, ich kann es noch nicht in die Jackentasche stecken. Ja, vielleicht könnte man es schon irgendwie, so wie die alten Römer, die haben ja auch ihre Unterlagen dabei gehabt und aufgerollt, so ungefähr in dieser Art wäre es vielleicht hier schon möglich. Man muss sehen, wie es weitergeht, man muss auch sehen, ob es auf den Markt kommt, wann es auf den Markt kommt, was es kostet. Aber eins ist klar, wenn diese Technologie Schule macht, dann wird sich sehr viel in unserer Displaywelt ändern. Diese organische Leuchtschicht übrigens, das sind keine Farbfilter, sowas davor, sondern das sind rote, grüne und blaue, selbstleuchtende Pixel. So, und da man hier auch keine Farbfilter benötigt, Filter überhaupt, die ja viel, viel Licht schlucken würden, scheint es eine recht gute Sache zu sein. Wenn es denn klappt, wenn es dauerhaft funktioniert, wenn es auch im wirklichen Einsatz irgendwo zu Hause in der Lage ist, ein paar Jahre zu überstehen, dann kann ich mir vorstellen, dass mir sowas zu Hause auch gefallen würde. Auch ein aufrollbares Display, man stelle sich nur vor, man nimmt es aus der Tasche, zieht es auseinander und kann darauf dann drahtlos vielleicht vom Dattelfon die Inhalte projizieren. Das gibt also unendlich viele Möglichkeiten. Es ist ein bisschen Science Fiction, aber es ist Wahnsinn, was sich da tut. Und auch, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Man kann also quasi Displays beliebig formen und darstellen. Man könnte zum Beispiel damit ein Auto anstelle von Lackieren folieren und könnte anschließend diesem Auto an jeder Straßenecke eine andere Farbe, ein anderes Bild, ein anderes Aussehen geben. Das wäre doch was. Und dann sowas noch aufs Kennzeichen wäre ideal, um vor der Polizei abzuhauen. Nee, dafür machen die das ja nicht. Nein, es ist technologisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ein 30 Zoll Panel mit 0,5 Millimeter Stärke auf den Markt bringen zu wollen. Und wir sollten mal sehen, es soll wohl Mitte des nächsten Jahres erstmal eine kleinere Version davon geben, die verkauft in den Handel kommen soll. Und dann muss man uns angucken, wie es aussieht. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr Weihnachten wird. Ich meine, der Handel hat mächtig zu kämpfen. Trotzdem geht es ihm noch einigermaßen gut. Aber wir bestellen immer mehr und mehr direkt im Internet. Und das, was wir im Internet bestellen, das wollen wir natürlich auch haben. Wie kommt es zu uns? Also ich kann Ihnen sagen, der Wahnsinn, darüber rede ich seit Jahren, ist ja, da kommt UPS und die sagen, sie kommen im Laufe des Tages, kommen dann irgendwann, meist auch. Da kommt DHL, die kommen ziemlich regelmäßig, liefern irgendetwas. Da kommen noch 2, 3 andere Dienste, die auch irgendwann kommen, einige mit Ankündigung, eine überraschend, einige schmeißen das Zeug einfach vor die Tür und quittieren sich das selbst, in der Hoffnung, dass es nicht geklaut wird. Andere quittieren einfach oder schreiben, dass der Kunde nicht da war, wenn sie mal wieder die Tour nicht geschafft haben. Es ist ein wahnsinniger Wildwuchs. Wenn sich diese Dienste in irgendeiner Art organisieren würden und dass nur ein Dienst für alle fährt, aber Also ein Wunschtraum. Das klappt ja noch nicht mal im mobilen Funknetz. So, also, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Auch dieses Jahr wird es wieder mehr Umsatz bei den Online-Händlern geben. Auch dieses Jahr müssen diese Waren möglichst noch vor Weihnachten bei uns zu Hause sein. Auch dieses Jahr müssen die meisten Menschen tagsüber arbeiten. Da kommt also irgendein Lieferdienst und verlangt, dass wir den ganzen Tag zu Hause sind, und irgendwann klingelt er und gibt uns das Paket. Und wenn keiner zu Hause ist, na, dann wird es irgendwo abgegeben. In einem Vertragseinzelhändler, Ladengeschäft oder bei einer Poststelle oder wo auch immer. Nun, DHL hat ja mal versucht, mit solchen Postboxen, die sie den Leuten verkauft haben, dafür zu sorgen, dass da Pakete zugestellt werden können in irgendeine Kiste, die vor dem Haus aufgestellt wird, wo der Lieferant, also DHL, einen Schlüssel hat, irgendwas reinwirft und zumacht. Amazon hat in den USA den Leuten eine Kamera verkauft und ein Türschloss, und da konnte dann ein Lieferdienst die Tür öffnen, wurde von der Kamera überwacht, hat das Paket reingestellt und die Tür wieder verschlossen. Ich weiß nicht, würde mir auf keinen Fall gefallen. Aber wie löst man das Problem? Natürlich will ich etwas haben, natürlich will ich etwas kaufen, natürlich muss das zugestellt werden. Aber alle Dienste können doch nicht abends kommen. Und dann gibt es ja auch noch Leute, die Schicht arbeiten müssen. Das kriegen wir so wahrscheinlich dauerhaft nicht gelöst. DHL macht jetzt einen neuen Ansatz, und zwar mit Packstationautomaten. Die haben Anfang des Jahres, glaube ich, 3.700 installiert gehabt in Deutschland, wollen jetzt bis Ende dieses Jahres auf 4.500 kommen und nächstes Jahr 5.000 und übernächstes Jahr 7.000. Das heißt, man will an verschiedenen Orten zentral diese riesen gelben Kisten hinstellen, wo der Lieferdienst dann die Pakete reinpackt und ich bekomme nur noch möglicherweise elektronisch dann einen Code, mit dem ich das dort abholen kann. Das ist sicherlich für sehr viele Menschen einfacher, als einen ganzen Tag zu Hause zu sitzen und zu warten, ob nun einer kommt, und wenn er nicht kommt, naja, dann kommt er vielleicht am nächsten Tag und dann wird er wieder angemeldet. Ich habe es oft genug erlebt, dass ich morgens um 9:30 eine Mitteilung bekomme, dass in der Zeit von 11:30 bis 13:30 eine Zustellung ist. Ja, sag mal, das kommt dann manchmal auch so ganz überraschend. Innerhalb der Woche wird geliefert und irgendwann bekommt man sowas vor die Ohren knallt. Und wenn man nicht da ist, dann muss man irgendwo hinfahren, muss es abholen. Oder das Problem lässt sich so nicht lösen. Einige Händler machen bei Ersatzteilen eine Kofferraumzustellung. Das heißt also, man gibt dem Lieferanten den Schlüssel vom Auto, vom Kofferraum mit Kennzeichen, und das muss dann natürlich auch an einem bestimmten Ort geparkt sein, und dann werden diese Sachen in den Kofferraum geliefert. Ideen sind da, praktikabel sind viele nicht. Es gibt auch ja in gut funktionierenden Nachbarschaften die Möglichkeit, dass die Zusteller diese Pakete bei einem Nachbarn abgeben. Wer viel geliefert bekommt, geht den Nachbarn damit ganz schön auf den Keks, aber gut, solange wie es funktioniert, ist sehr gut. Die andere Geschichte ist, einige Lieferdienste bringen das auch ein zweites oder ein drittes Mal mit, versuchen das zuzustellen. Andere versuchen es nur einmal. Letztens habe ich gehört, irgendeiner hat da, was weiß ich, Post und Pakete irgendwo im Bach geworfen. Der hatte wohl gar keine Lust dafür. Aber das gab's ja schon immer. Also, es gibt keine Lösung dafür. Denn wenn 5 oder 6 Lieferdienste durch die Gegend fahren und immer dann gerade etwas zustellen wollen, wenn keiner zu Hause ist, da haben wir keine allgemein gültige Lösung dazu. Ein solcher Abholautomat ist ja rund um die Uhr erreichbar, wenn er die Möglichkeit hat, dass man mit dem Auto hinfahren kann, dass man wirklich recht nahe da parken kann. Dann scheint das eine sehr sinnvolle Alternative. Aber auch hier ist wieder die Frage, warum macht denn das denn wieder nur ein Anbieter so? Warum können diese Holzköpfe sich nicht zusammenschließen, dass da GLS und Hermes und DHL und UPS sagen, okay, wir machen eine Riesenkiste, so ähnlich wie am Bahnhof die Fließfächer, und können dann gemeinsam wesentlich effizienter das ausnutzen. Vielleicht kloppen sie sich dann, wenn einer mehr Pakete als der andere hat. Aber es ist eine Möglichkeit, was DHL jetzt macht, um etwas Entspannung in die Situation hineinzubringen, denn die liefern ja generell nur tagsüber, aber auch Samstag. Andere Dienste liefern zum Beispiel gar nicht Samstag, vor Weihnachten glaube ich schon. Wir müssen sehen, weil dieses Jahr der Bundesverband für Paketexpresslogistik, BIEK nennt er sich, im Weihnachtsgeschäft mit etwa 355 Millionen Paketsendungen rechnet. Das sind über 7% mehr als im vergangenen Jahr. Apple freut sich. Warum? Naja, sie haben 700 Millionen US-Dollar Umsatz aus verlorenen AirPods. AirPods für die nicht so mit Apple vertrauten Leute. Das sind diese kleinen Ohrstöpsel, die eingebaute Empfänger haben und mit von einem Telefon, in der Regel von Apple, mit Musik oder anderen Sachen versorgt werden. Also, früher hat man Kopfhörer gehabt, dann hat man die Schmalzbohrer genommen, da war ein Kabel dran, und heute hat man moderne Schmalzbohrer, die werden nur in die Ohren gestopft, da haben eingebauten Akku und spezielle Ladegeräte. So, die mit dem Schnürchen dran, ja, wenn die rausgefallen sind, hingen sie am Schnürchen. Aber die modernen Teile, wenn die rausfallen, ja, dann sind sie in aller Regel weg. Und aus diesen Ersatzbeschaffungen, weil Apple sagt, nur 1% aller Leute, die an AirPods verloren haben, meist fällt nur einer irgendwie raus, ersetzt sie nicht durch einen neuen. So, und das passiert doch schnell, Männchen im Berufsverkehr. Überall laufen die Leute mit zugestopften Ohren rum und da fällt es einfach mal irgendwo in die Gosse und irgendwo im Gleisbett oder runter und einer tritt drauf oder alles Mögliche. 700 Millionen US-Dollar Umsatz nur durch Ersatzkäufe, nicht die Neukäufe, nicht die Anschaffung insgesamt. Ja, und wenn dann die neue, die Pro-Variante, die ja nochmal deutlich teurer sein wird, da ist, dann dürften die Einnahmen noch mehr steigen. Also, es ist gut für Apple und es ist schlecht für jemanden, der sich diese hochmodernen, wunderbaren, gut klingenden, schweineteuren Schmalzbohrer kauft. Ja, und unser Klimaschutz in Bezug auf Kfz-Zulassungen und Steuern und so weiter und Förderung. Da ist ja auch schon das Weihnachtsgeschenk für die Autoindustrie da. Plug-in-Hybride. Autos, die elektrisch fahren, aber auch noch einen Verbrennungsmotor besitzen. Die werden ja auch gefördert, denn das sind eben moderne, sparsame, klimafreundliche Autos. So werden sie ja beworben und die gibt's ja schon seit einigen Jahren. Und ja, und dann sagt der Staat eben, gut, das fördern wir. Und die Industrie freut es, weil jetzt mehr und mehr solche Dinger gekauft werden. Also diese modernen vierrädrigen Trutzburgen da, diese SUVs, diese, naja, es sind Hybridautos per Definition. Nur jetzt ist die Frage, was ist hier zum Beispiel mit einem solchen großen Teil, einem Plug-in-Hybrid? Diese Autos mit über 300 PS sollen angeblich einen Verbrauch von 2,5 Liter auf 100 Kilometer haben. Gut, wahrscheinlich hat hier jemand die Physik neu erfunden für dieses Universum. Denn sachlich ist das nicht möglich. 2 Tonnen auf unseren Straßen mit 2,5 Liter auf 100 Kilometer zu bewegen. Rechnerisch geht das nur, weil man den Antrieb, den elektrischen Antrieb mit reinrechnet. Nur den rechnet man nicht auf einer Reichweite von 100 Kilometern, sondern angegeben ist zum Beispiel bei einem GLC 350e eine Reichweite von 34 Kilometer laut Prospekt. Also die Lügenaussagen von Reichweiten in Prospekten kenne ich seit 50 Jahren oder länger. Gut, die normale Reichweite, was so die Erfahrungen der Besitzer bringen, das sind 27 Kilometer. Das heißt, auf 27 Kilometer kann ich rein elektrisch fahren. Ist das ein Elektroauto? Und dann kommt noch dazu, dass einige dieser Besitzer schon nach wenigen Monaten sehen mussten, dass sie nur noch eine rein elektrische Reichweite von 13 Kilometern hatten. Dann hat das Teil schon den Verbrennungsmotor dazugeschaltet. Gut, der Hersteller sagt dazu, na ja, die haben ja Verschleiß und die Kapazität, die geht natürlich runter und so. Gut, wenn man scheiß Akkus einbaut, okay. Aber man will ja offensichtlich auch gar nicht rein elektrisch fahren, sondern es ist ja nichts anderes als ein Feigenblatt, irgendwie ein neuer Betrug für mich, um Autos zu verkaufen, die deklariert werden als Hybrid und deswegen die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Beihilfen, um es mal so zu sagen, bekommen können. Also, es ist keine Reduzierung der CO2, wenn nach 13 Kilometern mein Verbrennungsmotor anspringt. Diese Dinger dürfen nicht gefördert werden. Und vor allen Dingen solche Trümmerhaufen, die da mit 2,5 Tonnen über die Straßen fahren, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, dass hier wieder auf Kosten von uns allen, auf Kosten der Umwelt und nur zum Vorteil der Autoindustrie Steuergelder verprasst werden, dann ist das einfach unglaublich. Die Holländer, viele Grüße nach Holland, die haben offensichtlich mehr Verstand. Denn dort hat man diese Plug-in-Hybride seit Jahren nicht mehr in der Förderung, weil die Einsparung, die CO2-Einsparung gar nicht gegeben war, hat man die aus der Förderung wieder rausgenommen. Auch das müsste bei uns passieren, damit man solche Lügenangebote, die keinen helfen, außer dem Geldbeutel der Autoindustrie, bei uns auch mit irgendeiner Art von Bann belegt. Ich finde die Situation erschreckend. So, mal wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierher zugehört haben. Bedanke mich bei denen, die mit Spenden geholfen haben. Es war wieder einer dabei, der herausragend war. Dankeschön. Auch an alle anderen. Kommt aber in der Sendung, werden die Namen ja genannt. Möchte ich hier nochmal sagen, bitte, wenn ihr genannt werden wollt, schreibt es dazu. Ich kann nicht irgendjemand nennen. Ich würde ihn ja bloßstellen. Wenn jemand spendet, ist es schön, freue ich mich. Aber schreibt drunter, Name darf genannt werden. Oder nennen bitte Teddybär als Spender. Oder nennen bitte, was weiß ich was. Dann ist das ganz selbstverständlich. Und wenn ihr es vergessen habt, nicht wusstet oder nicht darüber nachgedacht habt, ja, dann schreibt es doch hinterher. Per E-Mail an mich, ich habe dann und dann das und das gespendet, gucke ich nach, wenn es stimmt, dann will ich das nachträglich veröffentlichen. Ist überhaupt kein Thema, wer spendet, hat's verdient. Selbstverständlich. So, und vergessen, ja, tun wir alle was, ich den ganzen Tag. Aber das Ende vergesse ich nicht. Da bitte ich nochmal darum, in den Shop hineinzuschauen. Es ist Winter, es wird kalt, ich selbst laufe immer mit meiner warmen Mütze durch die Gegend und mit meinem warmen Schal. Und ich muss ehrlich sagen, ja, das Ding ist gut. Nicht nur, weil es der Thomas Ritter im Shop hat und nicht nur, weil wir davon Provision bekommen, sondern weil es wirklich gut ist. Und Bitty, naja, der muss ja mittlerweile auch seine Festtagsschaltung haben. Und ich sag's nochmal, der Trend geht zum Zweit-Bitty. Nicht nur zum Zweitwagen und zum Zweitfernseher, nein, auch zum Zweit-Bitty. Ist doch ganz klar, oder? So, dann mache ich Schluss für heute. Vielen Dank bis hierher und ich tue den Daumen nach oben und sage bis in 2 Wochen zum Audiocast oder bis in 1 Woche zur nächsten Videosendung. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.